What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Peer Wörpel, Geschäftsführer und Partner bei Larette, mein Gast. Peer hat selbst lange in Agenturen gearbeitet, bis er zu Meta kam und sich dort viele Jahre an der Schnittstelle zwischen Plattformen, Kunden und Agenturen für wirksame Kommunikation auf Social Media eingesetzt hat. Nun ist er seit einem halben Jahr bei Larette, weil er an inhabergeführte Agenturen, Social Media und die Wirkung von Kreativität glaubt. Drei Dinge, die er hier schlagkräftig kombinieren will. Peer gibt einen Einblick in die Aufstellung von Larette und erläutert, warum ganzheitliche Markenführung und Social Media Hand in Hand gehen sollten. Er plädiert dafür, dass wir alle wieder viel mehr über Wirkung sprechen sollten und ist überzeugt, dass Agenturen die cooleren Consultants sind. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Lieber Peer, ich freue mich sehr auf unser Gespräch zur Zukunft der Agenturen und ich freue mich auch, dass es erst jetzt stattfindet, denn als du noch bei Meta warst, habe ich schon ein paar Mal gedacht, Mensch, mit dem Peer musst du auch unbedingt mal eine Folge aufnehmen, ist total spannend, der kennt ja jetzt die ganzen Agenturen aus der Zusammenarbeit, aus den Diskussionen, aus den klugen und doofen Fragen, die die stellen und aus den Anforderungen der Kunden. Aber jetzt, wo du zu Larette gewechselt bist und sozusagen wieder auf Agenturseite bist, finde ich das noch viel spannender, weil du jetzt tatsächlich ja aus diesen beiden Perspektiven berichten kannst und jetzt nicht auch so Art oberlehrerhaft von Plattformseite, sondern jetzt sitzt du ja mittendrin, längst die Geschicke mit tollen Kollegen in einer wirklich tollen und sehr sympathischen Agentur. Und deswegen freue ich mich, zumal du gesagt hast, Kim, ich habe überhaupt keine Scheu, ehrlich, auch kritisch und mit klarer Kante zu antworten. Diese Art von Gästen sind mir herzlich willkommen. Insofern kann direkt losgehen. Peer, ich freue mich riesig, dass wir uns über die Zukunft der Agenturen austauschen. Herzlich willkommen.
Kim, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass wir jetzt endlich mal sprechen. Es hat lange gedauert, war ja auch ein Jahr Pause bei mir dazwischen. Und ich bin gespannt auf die Diskussion und ich freue mich auf viel klare Kante. Nicht nur jetzt in dem Podcast, sondern auch sonst an jeder anderen Stelle, wo wir uns mal begegnen oder auch ich jedem anderen begegne.
Ja, super gut. Ich wollte gerade sagen, also sprechen, zwischendurch haben wir ja ein paar Mal gesprochen, aber jetzt sozusagen live vor Publikum mit Mikro und allem Zip und Zap. Ich habe dich ja tatsächlich erst während deiner Meta-Zeit kennengelernt, habe dann aber gelernt, als wir uns ausgetauscht haben, du hast ja schon, wie soll ich sagen, ein Leben davor gehabt, also ein Leben vor Meta ist möglich. Du hast das gehabt und hast auf Agenturseite gestartet, also jetzt hast du einfach so eine Art Back to the Roots, vielleicht auch ein bisschen Forward to the Roots gemacht. Magst du ein bisschen erzählen, wie dein Weg bisher war, wo du angefangen hast und ja, bis heute eigentlich? Larette, das Ganze musst du noch nicht erzählen, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein.
Total gerne. Wenn ich so eine ganz lange Vorstellungsrunde mache, dann fange ich meistens an, dass ich meinen Eltern dankbar bin, dass sie mir ermöglicht haben, 1995 ins Internet zu gehen, als es alles noch so richtig bang, bang und so die Telefonrechnung hochfahren. Also ich bin schon Digitalkind der ersten Stunde. Musste neulich lernen, dass nicht mehr jeder in der Industrie was mit Dotcom-Phase anfangen kann. Da haben dann viele an Kim.com gedacht, als ich da mal von berichtet habe und sowas, dass das nicht gleichzusetzen ist mit Startups und so. Das war schon sehr spannend, aber richtig in die Agenturwelt eingestiegen und auch damals eine bewusste Entscheidung, zu einer InhaberInnen geführten Agentur zu gehen, war damals bei Serviceplan für die Digital-Unit Planet. Da habe ich angefangen, super spannend, erste Kunden, das weit weg von zu Hause, ich komme ursprünglich aus Kiel, bin nach München gezogen für den Job, das Praktikum. Und das war schon so in einer ersten Phase, wo ich festgestellt habe, das ist schon ziemlich volatil, wenn man so in Agenturen unterwegs ist. Denn da war die Finanzkrise in dem Jahr, als ich angefangen habe, 2008. Und da hat sich auch gezeigt, dass InhaberInnen geführte Agenturen, und vielleicht kommen wir das eine oder andere Mal nochmal auf die Liebe dazu zurück, ist, da schaut man schon ein bisschen weiter in die Zukunft und sichert sich in Anführungsstrichen Talente. Ich hatte das Glück, gesichert zu werden, trotz schwieriger Verhältnisse. Aber man hat an Digital und an mich geglaubt und deswegen bin ich da geblieben und bin da nach ein paar Jahren dann weg. Eigentlich im Guten komplett auseinandergegangen. Bin zu Pilot gewechselt, habe da neben dem ganzen Digitalen und Kreativen im Digitalen nochmal die ganze Mediasparte kennenlernen dürfen. Und dann kam der Wechsel zu Meta. Und da, das war meine letzte Station, bevor ich ein Jahr Pause gemacht habe. Und dazu willst du wahrscheinlich am meisten wissen, oder?
Ja, absolut. Aber sag nochmal, was war deine Motivation dann aus der Agenturwelt, die dir ja augenscheinlich gut gefallen hat, zur Plattform, also zu Meta zu wechseln? Ja,
es war eher
haben sie dich mit Geld bekommen?
Glücklicher Zufall. Es war weniger Geld. Also okay. Das ist auch häufiger die Diskussion gewesen, die ich mit ehemaligen Vorgesetzten öfter mal geführt habe, dass das nicht mein Motivator war, So, und so konnte man mich auch da, hier und da nicht zum Bleiben bewegen, sondern ich bin so intrinsisch motiviert und an dem Neuen. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen zu sagen, irgendwann blickst du zurück und sagst, du bist nicht mal zu dem Tech-Konzern gegangen, gerade weil ich super lange schon immer, seit 2008 immer mit Social Media in Berührung war. Ich habe meine Abschlussarbeit zum Thema Social Media geschrieben und so weiter. Und wenn dann so ein Weltkonzern anklopft und sagt, willst du mal hinter die Kulissen gucken und wirklich irgendwie mit dabei sein und von der Partie sein, da habe ich gedacht, okay, das ist nochmal was ganz anderes als Agentur und auch nur so eine Marketingperspektive in der Tech-Branche zu arbeiten. Da habe ich einfach gesagt, das hat mich so fasziniert, da musste ich mit dabei sein von der Partie.
Mhm. Und sag mal ein bisschen bei Meta, also ich habe dich ja auch immer als einen Connector in die Agenturwelt wahrgenommen, also sozusagen die Plattform möchte ihre Möglichkeiten zeigen, bestmöglich zeigen, wie wirksam die Kommunikation auf ihr stattfinden kann, wenn die Agentur und die Kunden denn die wichtigen Tricks und Lifehacks und so weiter kennen und das klug aufsetzen. Das war ja letztlich deine Rolle bei Meta, richtig?
Genau, es war so ein bisschen so eine Evangelistenrolle, viel mit Agenturen gearbeitet, sehr, sehr viele Agenturen reingeschaut, auch hinter die Kulissen geschaut, bei digitaler Transformation geholfen und auch da wieder in einer Breite, die total interessant ist, weil man eher aus so einer Consulting-Rolle dann reinkommt und nicht nur, ja, der eine Part ist, über Creatives zu reden und was sind die Lifehacks, wie mache ich das richtig? Mhm. Aber der andere Part auch wirklich bei so einer digitalen Transformation zu helfen und die nicht nur im Kommunikativen, sondern auch innerhalb der Agenturen, weil es bedarf schon anderer Denkmuster und einem anderen Verständnis. Und wenn man auf Seiten von Meta unterwegs war zu dem Zeitpunkt und auch jetzt noch ist, und das ist auch etwas, was ich da einfach gelernt habe, ist, das Produkt muss richtig gut sein. Und bei Agenturen ist es häufig das Kreativprodukt, wenn wir bei Kreativagenturen sprechen. Dann redet man aber auch immer davon, welchen Impact das eigentlich macht. Es geht nicht darum, einfach die subjektiv beste Kampagne zu machen oder die besten Bilder oder Videos zu produzieren, sondern es geht darum, wirklich den Unterschied zu machen. Und es ist das Gleiche bei Metaprodukten gewesen, zu sagen, ey, entweder haben wir das beste Produkt, was wirklich Geschäftserfolg für Unternehmen bringt, und im Endeffekt ist es bei Kreativagenturen im Kern nachher genau das Gleiche. Wir müssen die bestmögliche Lösung haben oder ich habe dabei geholfen, die bestmöglichen Lösungen zu entwickeln, die das Beste für einen Kunden im Endeffekt ermöglichen. Und das aber dann halt gemessen an Marke oder an Sales KPIs und eigentlich weniger dazwischen. Und diese Denke ist total spannend und deswegen auch eine hohe Nähe zum Beispiel zum Effi, falls wir nachher noch über Verbände und Co. sprechen.
Oh, oder über Wirksamkeit, ne? Auch das finde ich ein sehr gutes Stichwort beim Thema Effi. Du unbedingt. Sag mal, jetzt hast du ja sozusagen Agenturen dann auch geholfen bei der digitalen Transformation. Du hast bei vielen, hast du gerade gesagt, so sozusagen ins organisatorische Backend geschaut. Da komme ich bestimmt gleich auch nochmal mit einer Frage darauf zurück. Wie würdest du heute sagen, weil das fand ich immer spannend, für Meta hätte es ja genauso spannend sein können, einfach sich direkt mit den Marketingverantwortlichen zu unterhalten, selber eine große Kreativagentur aufzubauen und das dann so zu machen. Machen die das möglicherweise schon so? Ist das ein Strategiewechsel? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich würde sagen, das ist nicht in der Intention. Ich glaube, es ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, und das hat nicht nur mit Meta zu tun, das hat mit Tech und Startups auch einfach ganz viel zu tun. Du fokussierst dich ganz klar auf einige Dinge, auf einige wenige, die du besonders gut kannst. Und was sie können, ist Tech, Skalierung, ein sehr gutes Self-Service-Produkt und sowas an den Start zu bringen, kombiniert mit großartigen Menschen, die direkt mit Menschen arbeiten, die Inhalte produzieren oder mit Marken, die auf den Plattformen unterwegs sind, um da die bestmögliche Lösung zu erarbeiten. Aber grundsätzlich ist es so, es geht um den eigentlichen Impact. So, das ist das eigentlich Spannende, daran zu helfen und da Teil von zu sein.
Und du bist jetzt nach Agenturzeit, nach vielen Jahren bei Meta, du hast beide Seiten kennengelernt, hast du gesagt, jetzt suche ich mir eine dritte Seite, sondern jetzt gehe ich zurück in eine Agentur und das ja auch wirklich auch in unternehmerischer Position. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, jetzt ist die Agenturwelt wieder dran? Da bin ich.
Das war ein wirklich langer Prozess. Ich habe ja gesagt, ich habe so ein roundabout ein Jahr Auszeit habe ich mir gegönnt. So, die Entscheidung ist natürlich ein bisschen vor dem Jahr, was rum war, gefallen. Ich habe mir viel angeguckt. Ich habe überlegt, okay, mache ich jetzt nochmal nach Tech? Bleibe ich in Tech? Habe Gespräche geführt. Gehe ich in eine Beratung? Gehe ich zu einem Startup? Ich habe auch über politische Kommunikation oder Politik nachgedacht. Also ich habe auf einem komplett weißen Blatt Papier angefangen, auf dem auch NGOs und sowas aufgetaucht sind. Und dann habe ich mich aber rückbesonnen im Endeffekt, was mir Spaß macht, wofür ich eine Leidenschaft habe und so, was so meine Werte sind. So, also ist auch so ganz eine wertorientierte Entscheidung getroffen. Und Kommunikation kann so ein Riesenhebel sein bei ganz vielen Dingen. Und ich finde, das wird ganz häufig vernachlässigt. Und das war für mich so ein Entscheidungspunkt, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte definitiv im Kern Kommunikation machen. Und das, was ich kann, möchte ich mit mehr Menschen teilen. A, in einer Agentur, in die ich gehe und in die ich jetzt gegangen bin. Mhm. Aber auch mit mehr Unternehmen als zum Beispiel nur mit einem. Also das ist das, was ich total wichtig finde, zu sagen, okay, die Skills, weil das ist ja etwas, was Agenturen verkaufen, die biete ich mehreren Menschen im Endeffekt an. Und das war sicherlich ein ausschlaggebender Grund. Und wie ich schon gesagt habe, Kommunikation ist meine Leidenschaft. Und auch gerade in der heutigen Zeit können wir auch nochmal drüber sprechen, welche volkswirtschaftliche Aufgabe wir eigentlich haben oder welche gesellschaftliche Aufgabe wir auch haben. Und vor dem Hintergrund war das ein Faktor. Aber der andere ist einfach auch, es sind großartige, nette Menschen in der Industrie und es ist wenig Ellenbogen, wenig Politik. Ich wollte Freiheit, Dinge zu entscheiden. Ich wollte anderen Menschen die Freiheit geben, Dinge zu entscheiden, im Endeffekt in einer Agentur. So, das sind die Dinge, die mich bewegt haben, in diese Flexibilität einzusteigen und die auch anderen Leuten zu ermöglichen und anderen Menschen, mit denen man arbeitet. Und das findet man an wenigen Punkten in der Industrie, weil es dann manchmal doch an der einen oder anderen Ecke politisch ist. Man ist gewissen Dingen, man unterliegt gewissen Beschränkungen oder sowas und Grenzen, und die hast du auf Agenturseite weniger, erst recht nicht da, wo ich jetzt gelandet bin und wofür ich mich entschieden habe.
Das ist nochmal ein gutes Stichwort, hätte ich dich jetzt auch nochmal gefragt. Stichwort Inhaber geführt. Du hattest es eben schon ein flammendes Plädoyer kurz angerissen. Du hast dich ja ganz gezielt auch jetzt wieder für Inhaber geführt entschieden. Was glaubst du ist, also für dich selber hast du das eben gesagt, aber auch in Richtung Kunde, woraus ergeben sich Vorteile für Marketingverantwortliche, wenn sie mit inhabergeführten Agenturen zusammenarbeiten?
Also ich sehe es bei uns, es gibt eine enorme Nähe und vor allem eine sehr langfristige Beziehung zu vielen Unternehmen, mit denen man arbeitet. Ich glaube, diese Langfristigkeit und dieses gemeinsame Wachsen ist etwas total Wichtiges. Ich versuche auch die ganze Zeit schon zu vermeiden, aber die Trennung ist bei anderen Menschen im Kopf dann nicht so ganz klar, ist, dass man eher von PartnerInnen spricht als von KundInnen, weil man gemeinschaftlich Wege beschreitet und das sollte auch so weit gehen. Und ich weiß, Vergütungsmodell ist auch eins deiner Riesenthemen, aber dass man vielmehr den gemeinsamen Weg geht und gemeinsame Erfolge zusammen feiert, aber die nicht nur zelebriert auf irgendeiner Bühne oder in einem Jahresreview, sondern dass die sich monetär durchschlagen mit einer entsprechenden Wirkung, dann vielleicht auch nochmal extra vergütet zum Beispiel. Also dass es wirklich viel mehr auf Augenhöhe ist. Manchmal hat man so das Gefühl oder das ist so ein Klischee, was man hat, dass das nie auf Augenhöhe stattfindet, so die Kommunikation zwischen Unternehmen und Agenturen. Ich halte da mal so ein bisschen gegen und würde sagen, ich würde das Verhältnis gar nicht auf Augenhöhe heben wollen. So sollte es schon immer sein, aber es ist eher so, dass Unternehmen beschäftigen Menschen aus Agenturen ja dafür, weil sie etwas besser können als das, was das Unternehmen kann, im Idealfall. Und deswegen ist es eigentlich immer in bestimmten Bereichen etwas über Augenhöhe. Also sind die Agenturen die cooleren Consultants eigentlich, weil sie für ihr Fachwissen im Endeffekt eingekauft werden. Und diese Menschen, die lange in einer Agentur sind, lange in einer Agentur-Kundenbeziehung sind, die sind Gold wert. Und ich glaube, dass diese Nuggets häufiger in InhaberInnen geführten Agenturen zu finden sind. Diese Menschen als auch diese Langfristigkeit der Beziehung.
Ich habe mir das direkt aufgeschrieben. Ich finde, das ist wahrscheinlich das Zitat, mit dem ich dich anteasern werde. schon mal jetzt gespoilert, Agenturen sind die cooleren Consultants, finde ich auf jeden Fall schön. Wobei wir da auch bei einem, ja, wie vielleicht auch Kritik, selbstkritischen Punkt mit Blick auf die Branche sind, nur dass wir in diese coole Consultant-Rolle hier und da auch erst wieder zurückfinden müssen. Also auch, ich sag mal, unsere Zukunft hat ein bisschen mit Rückbesinnung zu tun aus meiner Sicht, dass wir dieser Rolle wieder gerecht werden. Es hat die Vodafone-Marketing-Verantwortliche sagte das so schön im Podcast, er ist schon, weiß ich nicht, 1-2 Jahre her. Ich wünsche mir wieder mehr Brain am Tisch. Mhm. Und tatsächlich auch irgendwie nicht nur die Aufträge anzunehmen, sondern sie zu challengen und auch wirklich seniorisch zu beraten. Ich weiß gar nicht, warum das verloren gegangen ist oder so scheint, als wäre es weniger sichtbar. Hast du da eine Theorie?
Den Eindruck teile ich auch. Den teile ich aus meiner Meta-Zeit und auch schon aus meiner Zeit davor in Agenturen. Es sitzen nicht immer die bestmöglichen Menschen am Tisch. Ich glaube, häufig ist es auch ein Problem, dass sehr speziell versucht wird, nur eine Dienstleistung zu verkaufen oder etwas sehr Spezielles eingekauft werden muss. Man muss uns halt auch an den Tisch lassen und an die wirklich spannenden Themen im Endeffekt ranlassen. Ich glaube, damit hängt es zusammen, mit viel mehr mit offenem Visier unterwegs zu sein und sich nicht in seine Bereiche zurückzuziehen. Damit hängt es sicherlich zusammen. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, was ist denn meine eigentliche Zielsetzung? Und das ist das, wo ich auch Briefings häufig nicht gut erlebt habe in der Vergangenheit, dass so auf Mediametriken und Co. gebrieft wird oder auf andere Dinge, die dann einfach sagen, mach mal ein Viral in der Vergangenheit oder mach mal einen PR-Stunt oder sowas. Und man eigentlich möchte man ja sein Bestmögliches einbringen, um einen erfolgreichen Kunden zu haben. Also auch eine klare Devise, Client First. Und auch da wirklich den Unternehmenszweck zu verstehen und zu sagen, okay, was hilft dem Business von dem Kunden? Denn das, was ich in der Vergangenheit auch oft erlebt habe, ist, dass Menschen immer Projekte machen für die jeweilige vorgesetzte Person. Und man versucht, sich innerhalb eines Systems gegenseitig zu gefallen und das Bestmögliche zu machen. Aber man vergisst, was das Bestmögliche für das jeweilige Unternehmen ist. Und deswegen, das ist so ein Ding, da könnte ich mich auch mal so manchmal so in Rage reden, weil ich finde, wir haben einen volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auftrag als Marketingindustrie insgesamt. Und das müssen wir stärker annehmen, diese Aufgabe. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die attraktivsten Marken schaffen für ArbeitgeberInnenkommunikation, aber genauso für Käufe. Diese Marke möchte ich im Endeffekt mir leisten und kaufen. Und ich finde, diese Grundaufgabe, die müssen wir ernster nehmen, gerade wenn es darum geht, irgendwie in welchen Zeiten wir gerade unterwegs sind, in denen es vielleicht nicht jedem Unternehmen wirtschaftlich besonders gut geht. Geht es ja genau darum, durch Kommunikation dafür zu sorgen, dass Menschen weiterhin da einen Job haben, dass die richtigen Leute dort anfangen zu arbeiten, dass die besseren Produkte sich auch besser verkaufen, weil sie die bessere Kommunikation haben. Ich finde, diese Aufgabe sollten wir viel ernster nehmen. Und deswegen finde ich, man sollte sich rückbesinnen auf wirklich die Kernaufgabe des Marketings. Und das ist es auch, Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen wertvoller zu machen, weil sie wertvollere Marken haben. Und das macht man hier und da vielleicht mal ein bisschen leichtfertig, indem man dann einfach nur über eine witzige Idee spricht, in Anführungsstrichen. Und ich bin Riesenfan von Kommunikation und auch von kreativen Ideen. Ich finde nur, sie sollten halt auch eine klare Zielrichtung haben und eine Wirkung entfalten.
Du hast ja auch gesagt, schwierige wirtschaftliche Zeiten. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen liegt vielleicht auch die Herausforderung, zu sagen, die Kunden sollten uns da ganzheitlicher mit einbeziehen, diesen holistischen Blick auch zulassen, damit dann auch die jeweils richtigen Menschen an den Tisch kommen können, jenseits der jetzt machen wir kurz einen Stunt für uns oder irgendwas Schnelles auf Social Media. Das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit zu sagen, möglicherweise habe ich gar kein Budget oder der Wunsch nach Kontrolle. Was kommt denn da raus? Weil wenn ich einen PR-Stunt briefe, dann habe ich in etwa ein Gefühl, das wird schon keine 200.000 Euro kosten. Und mein Gefühl ist, dass das geht gerade vielleicht jetzt temporär eben auch verloren, weil wir sehr stark im taktischen, im kurzfristigen Bereich sind und gar nicht so sehr im langfristigen Bereich mit Marathonatem, oder?
Ja, das glaube ich auch. Was ich aber auch sehe, das ist ein bisschen auch dem geschuldet, dass man häufig nicht die richtigen Messmethodiken im Endeffekt anwendet. Also zu sagen, wenn du den Beweis antrittst als marketingverantwortlicher Mensch in einem Unternehmen und sagst, ein Investment in Marke zahlt sich so und so aus oder hilft mir auch jetzt schon auf den ROI runtergerechnet für Sales, dann wird ja jemand das Portemonnaie öffnen. Nur, was man häufig hat, ist, dass auf Mediametriken-Level miteinander verglichen wird oder dass man einfach sagt, hier sind die 5 witzigsten Marketingmaßnahmen des letzten Jahres und stell die vor. Nur wenn dann halt ein CFO draufschaut oder ein CEO, der wird dann halt auch sagen, ey, ich gebe hier einen Euro aus, was kommt dafür wieder rein? Und das ist ein gemeinsamer Kampf, in Anführungsstrichen, den wir irgendwie eingehen müssen, uns da rückzubesinnen, sozusagen. Warum sind wir da? Was ist ein Erfolg? Was ist kein Erfolg? Da kann man sehr viel von Startups lernen, die meistens natürlich eher im Lower Funnel oder so unterwegs sind. Aber das geht auch an vielen anderen Stellen. So, es geht auch genau umgekehrt. Man kann auch Brand vernünftig durchtracken und von oben runterarbeiten. Es braucht diese Messbarkeit und die braucht es auch in der Vergleichbarkeit von Agenturdienstleistungen, weil das Wenn wir das vergleichen, ich habe gerade in letzter Zeit häufig mal so Chemistry-Meetings gehabt und ein oder anderen potenziellen NeukundInnen kennengelernt Und die fragen halt dann wirklich, was unterscheidet euch von anderen? Oder gerade in unserem Fall, wo wir so eine digitale DNA haben, sagen die, könnt ihr digital denn wirklich? Wir sind zu oft, wie sage ich es jetzt nicht? Also wir sind zu oft verarscht worden auf gut Deutsch, müssen wir im Zweifel wegpiepsen. Aber dieses Misstrauen, was sich da ergibt, weil man etwas verkauft hat, was nicht hilft und nicht wirkt, ich finde, das ist eine Schwierigkeit. Und das lässt ja auch keine Vergleichbarkeit deiner Leistung zu. Und dann haben wir eine Diskussion mit dem Einkauf, der dann eigentlich Äpfel mit Birnen vergleicht. Weil du hast dann eine Diskussion mit, digital sind wir nie gut gewesen. Danach sitzt du dann mit dem Einkauf zusammen und sagst, ich gebe dir aber digital nur so und so viel, weil das hat sonst im Schnitt gekostet. Und dann sage ich, dann werdet ihr digital aber auch nicht besser, wenn es nur die entsprechende Zahlungsbereitschaft gibt. Und wenn man dann noch drüber legt, zu sagen, folgende Kampagnen sorgen für den und den Brand Shift oder Lift, für so und so viel Sales, dann sind wir als Agenturen ja auch im Zweifel vergleichbar mit anderen Agenturen. Und dann kann man sagen, wer hier gerade einen besseren Job macht. Und dann kann man auch total fair als auch mal als Verlierer vom Platz gehen. Aber man muss in diese Diskussion der Wirkung einsteigen.
Ist dein Gefühl denn, dass der Punkt eher von euch reingebracht wird oder dass ihn die Marketingverantwortlichen hart einfordern?
Es kommt,
genau. Ja, offen. Du hattest gesagt offen und kritisch, gern auch kritisch.
Ich habe nicht wegen der Offenheit gerade gezweifelt, sondern weil ich ich mag dieses, es kommt drauf an, immer als Antwort nicht, aber jetzt gebe ich sie doch, es kommt drauf an.
Darfst du.
Es gibt solche und solche Kunden, es gibt welche, die sind da sehr dicht hinterher, da arbeitet man sehr performancebasiert, man schaut wirklich ganz genau auf Zahlen, die nicht in der Medialogik gefangen sind, sondern eher darin liegen, wie viel haben wir wirklich mehr verkauft? Wie viel hat es unserer Marke geholfen? Sind wir in neue Zielgruppen gekommen? Und zwar Zielgruppen durch Dringung. Aber auch da dann wieder einen Brandlift, Sympathiewert und sowas. Bei einigen Kunden ist man da sehr weit. Die fordern das ein. Aber es ist genau diese gemeinsame Reise, die man geht. Ist natürlich nie von Anfang an so, sondern häufig ist es, man nähert sich an, man hat mehr Vertrauen. Dann haben wir noch den Vorteil, kommen wir später noch zu bei Lorette, ist, dass wir Media- und Kreativitätsleistung quasi Hand in Hand rausgeben. Das heißt, wir sind auch häufig dichter dran an solchen Messergebnissen und können sie besser steuern. Das ist auch ein Riesenunterschied zu vielen anderen Agenturen. Ich glaube, darin liegt auch die Magie, diese Gemeinsamkeit herzustellen. Selbst wenn zwei unterschiedliche PartnerInnen sind, mit denen man arbeitet, steckt da viel Magie drin. Aber um darauf zurückzukommen, bei einigen Kunden muss man es definitiv reintragen und sie entwickeln. Und bei anderen Kunden ist es so, die fordern das natürlich auch irgendwie direkt ein.
Mal angenommen, es kommt jetzt ein Kunde zu euch, zu Lorette, und würde standardmäßig, also wenn ihr von Pitchberatung eingeladen werdet, da gibt es ja immer diesen Fragenkatalog von den 5 Fragen, die wir alle gut kennen. Und da würde zum Beispiel auch die Frage stehen, wie stellt ihr die Wirkung eurer Kommunikationsmaßnahmen sicher? Was ich ja eigentlich eine geile Frage fände, wenn wir sagen, wir müssen uns wieder zurückbesinnen auf das, was uns im Kern ausmacht und worin wir eigentlich auch gut sein sollten. Wie müsste, jetzt mal idealtypisch, natürlich ist das immer der Lorette-Ansatz, ist klar, aber jetzt mal so idealtypisch, wie würdest du das pitchen? Also wie müsste so ein Setup gedacht, gebaut sein, ineinandergreifen, dass das nicht nur Bullshit-Bingo ist, weil das ist es häufig, wenn man sowas auf Charts schreibt, sondern dass es wirklich fundiert ist.
Man müsste einmal schauen, was liegt an Daten vor, wie weit kann ich durchtracken? Wir haben zum Beispiel gerade einen Kunden, der kann bei DM an der Kasse auf die Sekunde genau sehen, was wird gerade verkauft. Und wenn du dann kommunikative Maßnahmen machst, kannst du das perfekt durchtracken. Man müsste eigentlich rangehen und da einen komplett separaten Prozess lostreten und zu sagen, lass uns mal zum Thema Datenqualität und Tracking auf deiner Seite erstmal gucken und dann zu schauen, wie wir das mit dem, was wir noch on top reinkippen können, wie wir das sauber isolieren können. Also, dass man auch sagen kann, Korrelation und Kausalität voneinander abzugrenzen. Und dann sicherlich, je nachdem, welchen Reifegrad ein Kunde hat, weil man will ja auch schnell starten, gibt es natürlich auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Tracking-Möglichkeiten. Zu online oder offline ist es natürlich irgendwie möglich, so wie das DM-Beispiel gerade für offline. Online ist es immer noch am einfachsten. Und wenn wir über Brand reden, dann hast du natürlich auf den jeweiligen einzelnen Plattformen, auf denen du unterwegs bist, das Thema, wie kann ich hier Brand tracken? Und dann muss man natürlich noch rein, wie sieht das größere Brand-Tracking aus, wenn es eins gibt? Gibt es noch die Möglichkeit, gemeinsam an einem Marketing-Mix-Modeling zu arbeiten? Das ist auch einfach eine gemeinsame Reise. Und deswegen glaube ich an diese Langfristigkeit von Beziehungen miteinander, weil du es nicht schaffst, hinzugehen und zu sagen, ab jetzt kann ich dir alles durchtracken und kann dir sagen, was erfolgreich ist. Sondern es ist die gemeinsame Reise und ist vor allem auch viel auszuprobieren. Also nicht zu sagen, irgendjemand hätte jetzt den hätte jetzt sozusagen den einen klugen Schritt gefunden, wie man das Ganze angeht, sondern es ist auch ein gemeinsames Ausprobieren und Rantasten. Was bei einem Kunden funktioniert, funktioniert nicht zwingend bei dem anderen. Und Dinge verändern sich auch einfach viel zu sehr, weil neue Channels hinzukommen, weil Kommunikation sich ändert und so weiter. Aber grundsätzlich würde ich Schritt für Schritt nach und nach erstmal schauen, was ist die Bestandsaufnahme, zu schauen, für was können wir beide im ersten Schritt sorgen, dass wir viel dichter rankommen, als es jetzt der Fall ist. Und dann geht man natürlich nachher rein in Marketing Mix Modeling, in Attributionsmodelle und sowas. Aber das überfordert viele Kunden am Anfang auch und sicherlich auch hier und da in der Agenturenlandschaft auch viele.
Mit welchen Tools arbeitet ihr da?
Das ist immer kundenindividuell, so. Also, weil es immer auch mit der Datenqualität vom Kunden zusammenhängt oder was schon vor Ort ist, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und auf unserer Seite ist es halt häufig viel, je nach Reifegrad des Kunden, sind es dann halt die Brand-Tracking-Methoden, die dann einen Meta anbietet, die einen TikTok anbietet, die einen YouTube anbietet, weil es dicht dran ist an dem, wenn es um Marke geht. Und häufig hat ein Kunde einfach bestehende Brand-Trackings mit bestehenden Marktforschungsinstituten und den nähern wir uns dann auch an.
Habt ihr so eine Art, ich sag mal, schnittstellenfähige Frontend-Lösung, wo nachher alle möglichen trackbaren Ergebnisse einer Social-Kampagne zusammenlaufen, wenn sie auf unterschiedlichen Kanälen ist? Also es gibt ja manchmal das Bedürfnis zu sagen, nett, was auf TikTok war, nett, was hier war. Und ja, ihr könnt mir das auch auf 100 Charts zusammenstellen, aber ich hätte gerne einfach nur ein Cockpit, wo ich sehen kann.
Das klassische Dashboard quasi an der Stelle. Genau, also so weit sind wir nicht, weil es immer zu individuell ist, weil es auch häufig ist, der Kunde bucht dann ein oder wir buchen auf dem Kundenaccount ein, welche Datentiefe kriegen wir und so weiter und so weiter. Da gibt es bis dato kein Dashboard. Ist aber sicherlich was man gut brauchen könnte. Im Moment fasst man das in klassischen Reportings und in gemeinsamen Sessions zusammen, wo man sich hinsetzt, die Ergebnisse genau bespricht und schaut, was sind Wirkungszusammenhänge gewesen? Wieso ist denn jetzt etwas so, wie wir vorher vermutet haben oder auch nicht so? Und wo gab es die entsprechenden Ausschläge?
Du hast ja durch deine Meta-Zeit eben viel an der Schnittstelle zwischen Marketing und Agenturen gearbeitet, versucht zu helfen, diese Wirksamkeitsbrille sozusagen auch noch stärker aufzusetzen und die Wirksamkeit nachzuweisen. Wie würdest du sagen, so, weiß ich nicht, notenmäßig, wo steht die Branche? Also ohne jetzt Blame Game, sondern so ganz grundsätzlich, 1 bis 6, 6 ist sehr schlecht.
1 ist sehr gut, wie so klassische Schulnotenbenotung. Ich würde sagen, also es ist auch da wieder, es kommt drauf an, aber ich würde, glaube ich, der Branche overall eine 3 geben. So, also wir sind da ziemlich im Mittelfeld, auch gerade wenn man es international vergleicht und sowas. Und das ist ja immer interessant, mit wem messe ich mich eigentlich? Also ist Benchmarking sozusagen alle, die dicht an mir dran sind oder die weiter weg sind. Und es ist im amerikanischen Raum ist es viel weiter. Und wenn ich das jetzt sozusagen für den deutschsprachigen Raum jetzt irgendwie mir anschauen würde, dann ist es alles, was so aus so einer Start-up-Denke kommt und so einer Tech-Denke, da ist man viel dichter dran an dem Tracking. Und soweit ich mich davon entferne und so mehr sehr klassisches Marketing ist, umso weiter weg bin ich manchmal davon. Dann sind es halt die einmal im Jahr die Brand-Trackings oder dann ist es der Blick auf den Mediaplan bzw. das Reporting dafür. Wie günstig habe ich jetzt einen TKP bekommen? Wie günstig habe ich einen Cost per View und sowas? Also solche Dinge werden eher angeschaut und weniger die Wirkungsdiskussion eigentlich ernsthaft geführt.
Ist denn, was glaubst du neben der Wirkungsdiskussion, womit tun sich Agenturen schwer im Kontext Social Media?
Ich weiß gar nicht, ob sich die Agenturen damit schwer tun. Ich glaube, die Agenturen hätten, glaube ich, immer das Potenzial. Aber ich hatte gerade so einen Fall, wo ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen hatte und dachte, kriegen wir das so hin? Weil es war wirklich so einfach kein richtiges Briefing. Es gab ein Briefing, es gab eine Erwartungshaltung. Macht Sales und wir möchten einen TikTok-Only-Ansatz fahren. Aber es gab keinen klassischen Agenturprozess dahinter mit der Kunde gibt noch Strategie und sonst was alles rein. Und das kriegt man dann total gemeistert, weil wir haben immer total smarte Köpfe in unterschiedlichen Reifegraden in den Agenturen. Es gibt immer junge Menschen, die sehr, sehr dicht dran sind an Trends, an Themen, wie TikTok funktioniert, wie ein Instagram funktioniert. Die kennen das aus ihrem Privatleben und die kriegen das dann übersetzt. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass sich Agenturen mit zumindest Inhalten für Social Media gar nicht so schwer tun würden. Es ist nur häufig so, dass Kunden und manchmal auch wirklich Agenturen zu klassisch gedacht da rangehen, also in so einer das ist Werbung und ich bin großer Freund von Werbung, aber Kommunikation muss an dem jeweiligen Touchpoint adäquat funktionieren. Ich bin jetzt auch kein Fan, der sagt, wir machen einfach nur witzigen Content irgendwie für TikTok oder irgendetwas für eine Marke, weil Unternehmen sind ja keine Content-produzierenden Gewerke eigentlich, die sagen, aus Selbstzweck heraus mache ich Content, sondern er soll ja etwas bewirken. Der soll ein Markenbild vermitteln, der soll Sales-Impulse liefern und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sich schwer tut, aber ich würde sagen, da sitzen alle wie immer in einem Boot und das sind Agentur als auch Kunde, die da den richtigen Mittelweg finden müssen. Und zum Thema schwer tun, das ist wahrscheinlich eine Challenge, die Agenturen haben. Es gibt ja aus zwei Stoßrichtungen, aus die kommen. Ich sag mal, eine klassischere Agentur kommt sehr aus einem Werblichen, was sofort so zu Reaktanzen führen kann, im Sinne von, ich merke sofort in der ersten Sekunde, das ist eine neu geschnittene Variante von einem 30-Sekünder. Und dann hast du von der anderen Seite die Menschen, die sagen, ich mache rein Social-First-Content, der dann aber keinen kommunikativen Auftrag da drin hat. Und ich glaube, in diese beiden Welten zusammenzubringen, das ist, glaube ich, häufig die größte Challenge. Und dann halt auch da wieder auf die richtigen Dinge zu gucken. Nicht den Fokus nur auf die klassischen Metriken zu lenken, sondern auch da zu gucken, was ist denn Erfolg in dem Kontext? Und da muss man einfach immer das offene Gespräch führen.
Du hast auch gerade ein spannendes Beispiel angeschnitten, ne? Wenn man jetzt so den Social-Media-Markt anschaut. Du hast vorhin gesagt, Laretta hat ja einen sehr digitalen Kern. Ich habe es auch immer als kreative Social-Media-Agentur wahrgenommen, sozusagen, ohne zu wissen, ob das jetzt die korrekte Bezeichnung ist. Aber jetzt kommen so in den letzten Jahren so ganz, ganz viele Social-First-Agencies daher, ne? Die eben nicht auf klassische Weise werblich geprägt sind, sondern, wie du es eben gesagt hast, extrem plattformnativ über die Content, über die Creator-Denke, über lass mal ein paar geile TikToks zu dem und dem Thema machen. Ist jetzt sehr schwarz-weiß von mir, aber jetzt mal bewusst, um es so ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich habe damals ein Event gemacht und habe gesagt, Disruptors meet established. Ne? Die Disruptors bekommen eine Bühne, pitchen mal ihre Ansätze, Ideen, Organisationsformen und die Established sitzen im Publikum, um sich das mal anzuhören. Die könnten ja in Teilen zumindest nicht unterschiedlicher sein.
Total.
Ne, von der Art und Weise zu arbeiten, an die Themen ranzugehen. Jetzt bist du mit Larette, also hättet ihr wahrscheinlich selber nicht gedacht, dass ihr das mal sagt, aber gehört ihr jetzt schon eher zu den Established Agencies, macht aber trotzdem Social im Schwerpunkt. Was hat es für einen Vorteil, wenn man aus dieser Prägung kommt?
Ich würde gar nicht sagen, dass wir Social im Schwerpunkt machen. Und ich würde sagen, wir sind established. Mhm. Jeder kann jetzt recherchieren, wie lange es uns gibt. Ich glaube, der große Vorteil ist, dass diese beiden Welten zusammengebracht werden. So, worauf man achten muss und was sicherlich auch Teil meiner Rolle ist, aber das liegt nicht nur bei mir, liegt bei allen anderen GFs im Endeffekt auch, ist, man darf sich nicht abhängen lassen. So. Und das ist das Schöne auch in meinem Digitalen. Deswegen ist neben Kommunikationsführung die Leidenschaft, das Digitale die Leidenschaft. Und dieses, es passiert ständig etwas Neues. Das will man alles mitgehen. Und es gibt immer einen neuen Trend, auf den man aufspringt und den man auch mitnimmt und den man auch kommunikativ nutzen kann. Aber das zu verbinden eben mit einer Markenkommunikation. Was bedeutet das? Was ist die Interpretation für Marke XY davon? Was bedeutet das für Werbung, wenn so gerade neue Schnittvarianten entstehen, wenn direkt in die Kamera gesprochen wird, wenn alles nach UGC-Content aussieht, dann ist ja meine Aufgabe als Agentur zu sagen und KundenInnen an die Hand zu nehmen und zu sagen, das ist die Variante für dich davon. So kannst du daran partizipieren und das mitgehen. Auf einer Markenebene, aber natürlich ganz genauso auf einer Ebene, die nicht nur Marke betrifft, sondern auch im Endeffekt Sales. Wie sieht eine Performance-Kampagne auf TikTok aus? Sie sieht anders aus als eine klassische Schweinebauch-Kommunikation. So. Und diese Brücke zu schlagen zwischen Social-First-Agencies, was eigentlich witzig ist, weil es ist eine zweite Welle der Social-First-Agencies. Wenn ich so an TLGG, Elbkind, Elbdudler und Co. denke, es gab quasi schon mal diese erste Welle der Social First Agencies, die dann aber auf Facebook und Instagram unterwegs waren.
Ja, das ist jetzt die genau. TikTok-Welle. Das ist genau. Jetzt die andere.
Wellen habe ich direkt.
Die Vertical-Video-Welle kommt.
Die Vertical-Video-Welle. Das fasst es ganz gut. Und die haben aber auch alle eine Entwicklung durchgemacht. So in die eine oder in die andere Richtung. Und das gab es im Bereich der Digitalagenturen auch schon. Jetzt klingt irgendwie so, als wäre ich 100. Aber es gab so die Digitalagenturen, da haben sich auch nachher unterschiedliche Dinge entwickelt. So, die einen, die immer Display-Kampagnen und eine Landingpage gebaut haben und die anderen, die dann noch ein bisschen Social dazu addiert haben oder die anderen, die dann mehr ins Plattformgeschäft gegangen sind und mehr Website gemacht haben oder mehr eine Performance- und Newsletter-Agentur und so geworden ist. Auch da gab es unterschiedliche Entwicklungen und unterschiedliche Schwerpunkte, die sich rausgestellt haben. Und sicherlich sind die neuen Social-First-Agencies im Kampagnenbereich, beziehungsweise nicht Kampagnenbereich, im Kreationsbereich ein spannender Challenger. Ich glaube, auch da werden sich welche noch viel mehr in Richtung Marke und Co. entwickeln. Es gibt ja eigentlich noch einen zweiten Layer an Social First Agencies, die auch über die letzten Jahre immer größer geworden sind, aber für uns manchmal so ein bisschen unter dem Radar fliegen, sind halt die, die Media einfach Social First einkaufen und da nochmal anders unterwegs sind. Die auch wieder ein komplett anderes Cluster sind gegenüber dem Cluster der kreativen Content Social First Agencies. Mhm. Insofern, die
Map wird immer größer eigentlich. Lass uns da mal kurz reingehen. Welche Agenturen sind, ich sag mal, die zweite Welle Media-Agenturen, Social-First-Media-Agenturen? Wer würde dir da einfallen?
Wer da sicherlich sehr aufmerksamkeitsstark unterwegs ist, so jemand wie Marwave, die auch, mhm, das, was ich von außen beurteilen kann, stark wachsen. Du hast ein Ads Venture und Co. Und da gibt's sehr, sehr viele. Und auch viele, die noch so ein bisschen unterm Radar sind und auch da teilweise sich entwickelt haben aus so SEO-SEA-Agenturen und sowas. Also da, wo man sehr, sehr datengetrieben einfach nur einen direkten Frontend von einer Technologieplattform bedient, um dann das Bestmögliche für einen Kunden rauszuholen. Das ist ein komplett anderes Arbeiten als das, was klassische Media-Agenturen eigentlich als Geschäft betreiben. Auch mit komplett anderen Vergütungsmodellen am Ende des Tages.
Ist es nicht so, wir sprechen ja über die Zukunft der Agenturen, das schließt ja Media-Agenturen ein, wenngleich die noch viel zu selten hier in meinem Podcast waren. Ich möchte nur kurz sagen, das liegt nicht an mir. ist das eine Bedrohung für die?
Das ist ja die große Frage. Ich könnte noch jetzt jemanden mit in den Raum schmeißen, weil wir vorhin schon coolste Consultants gesagt haben. So, also die Consultancies sind auch im Zweifel auch nochmal Marktbegleiter. Also ich glaube, da ist gerade sehr, sehr viel Bewegung an allen Stellen drin. Und die Frage ist, ich glaube gar nicht, dass man sagen kann, ein Cluster oder eine Gattung gewinnt das. Aber was ich erlebe, ist einfach, dass es mehr darum geht, zu simplifizieren, auch auf Unternehmensseite. Das heißt, ich möchte mit weniger AnsprechpartnerInnen und Agenturen eigentlich arbeiten. Wieder so, das Pendel schlägt ja immer in irgendeine Richtung, entweder SpezialdienstleisterInnen oder ich möchte die One Agency haben. Mhm. Ich glaube, das ist sehr individuell, wer sich da durchsetzt. Also ähnlich wie mit den Social First Creative Agencies haben die Social First Media Agencies, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, haben die auch eine Challenge, dass die auch an so einen Glasboden irgendwann kommen. Weil du kannst bei denen bestimmte Projekte im Endeffekt in Auftrag geben und da parken. Alles sehr stark E-Com und Sales-Driven häufig. Wenn es dann Richtung Brand geht, wird es schwierig, weil dann verlässt du auch wieder nur diese eine Plattform und da musst du weitergehen. Deswegen in bestimmten Bereichen bestimmt Wettbewerb zu klassischen Mediaagenturen, in anderen Bereichen aktuell gar nicht. Aber das heißt nicht, dass die das nicht aufbauen können. Das ist genau das Gleiche, wie die Social-Media-Agenturen der ersten Stunde auch viel mehr digitale Kommunikation machen als früher. Oder auch dann mal eine Analogverlängerung machen, wie wir es auch machen. Also ich nenne das immer gerne mal Analogverlängerung, weil ich bin ein gebranntes Kind, was Digitalverlängerung angeht.
Glaube ich. Hört niemand gerne
aus dem Bereich. Deswegen würde ich nie sagen, das sagt die Mediaagenturen setzen sich durch oder die Kreativagenturen setzen sich durch. Wir sind als Branche so agil und haben so schlaue Leute, dass es eigentlich nachher darum geht, wie anpassungsfähig bist du als Agentur und setzt du auf die richtigen Pferde. Wir werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Spezialagenturen irgendwie sehen, neben Kulturagenturen, Zeitgeistagenturen und Spezialagenturen in diesem ganzen Kontext wird es bestimmt als nächstes noch KI-Agenturen oder sonst was geben. Es wird immer diesen Hype um etwas geben und dann gründest du eine Agentur, was ich als Agenturgeschäftsmodell total verstehen kann. Nur welches größere Problem von einem Kunden löst du dann mit einer absoluten spezialisierten Dienstleistung? Sondern auch da wird es dann wieder Zusammenschlüsse geben und Co. und Anschlüsse und so weiter und so weiter.
Aber Zusammenschlüsse ist ein gutes Thema. Das wäre jetzt auch meine Frage, wenn es den Kunden vermehrt um Simplifizierung geht, um diesen One-Stop-Shop, den sich alle wünschen, bei all der Komplexität, bei dem Budgetdruck, bei Effizienzstreben, bei KI, wo es ja am Ende auch um eine gewisse technologische Ausstattung geht. Ist dann, ist es zwangsläufig so, dass die inhabergeführten mittelständischen Agenturen ein Problem haben? Oder geht es da dann eher darum, wie du eben gesagt hast, ist es ein Mindset, ist es eine Kollaborationsfähigkeit? Sucht man starke Verbündete, mit denen man vielleicht auch direkt schon als Operating Model in Pitches reingeht? Was sind da Möglichkeiten? Weil, ich sag mal, die andere Variante, und die höre ich gar nicht gerne, wäre ja, der Markt konsolidiert sich und am Ende bleiben die richtig Großen übrig. Das wäre traurig.
Das wäre es. Es geht um Kollaboration und ich glaube, es geht auch immer darum, das so das Perfect Match zu finden. Also welche Agentur kann mit welchem Kunden eigentlich arbeiten? Also diese Trennung häufig, warum es so viele SpezialdienstleisterInnen gibt, hängt ja auch häufig damit zusammen, dass das Unternehmen so atomisiert sind in ihren Abteilungen, dass jede Abteilung jemanden einzeln beauftragt. In dem Moment, in dem du eine Organisation hast, die du als Agentur ganzheitlich beraten kannst, mit der Größe, in der du unterwegs bist, dann funktioniert das Ganze. In der Atomisierung der Unternehmen aber eher liegt dann wieder die Macht bei denen, die so kleine Spezialagenturen sind. Deswegen würde ich sagen, es wird sehr, sehr große Kunden geben, die wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr große Agentur brauchen, die global unterwegs ist, die sehr, sehr viele Spezialdisziplinen hat und so weiter und so weiter. Aber es wird auch genügend Kunden geben, und die gibt's ja auch, die
Gott sei Dank,
ja, genau. die aus einer Effizienz und aus einer Effektivität heraus eben nicht x Agenturen haben wollen. So, und da wird sich immer, die Menschen werden sich untereinander finden, beziehungsweise die Agenturen und die Unternehmen, die das bestmögliche aufeinander passende Portfolio haben. Und davon bin ich fest überzeugt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das werden nicht nur die Kleinen sein. Das werden nicht nur die Mittelständischen sein, das werden auch nicht nur die Großen sein, weil dafür ist der Markt viel zu groß.
Jetzt haben wir so vielleicht nochmal von der großen Rolle von Agenturen, von dem Thema Wirkung. Lass uns doch mal ein bisschen über Larette sprechen und deine Rolle da, deinen Arbeitsauftrag, vielleicht auch gerade mit Blick auf die Handlungsfelder in Richtung Zukunftsfähigkeit, die ihr euch gesetzt haben. Erzähl mal so ein bisschen, was treibt euch um, was stellt ihr gerade auf die Beine, was krempelt ihr um?
Total gerne. Ich muss sagen, die Umkrempelei geht noch nicht auf meinen Nacken, wie man so schön sagt. Was uns gerade viel umtreibt, ist, wir haben uns gerade umgebaut. Also wir haben ganz klassischerweise gab es eine Kreation quasi an den jeweiligen beiden Standorten. Und die ist gerade nochmal stärker spezialisiert worden. Das hat uns gerade stark umgetrieben, weil wenn mich sagen, du musst eigentlich die Besten haben, um ein konkurrenzfähiges Modell im Endeffekt zu haben. Das heißt, wir bündeln gerade im Kreativbereich alle, die Kampagnenkreative sind, die einfach richtig gut Digitalkommunikation in einem Full-Funnel-Ansatz, die Marke irgendwie rauf und runter können. Die sind an einer Stelle gebündelt und machen großartige Kampagnen. Ich finde es auch immer ein bisschen schade, weil sie es auch so auf guten Insights und auch vielen guten Insights, die so aus Social kommen, gab es schon vor Jahren zum Beispiel für Jägermeister richtig coole Hip-Hop-Cases. So, oder wir haben mit Kaufland einen richtig guten K-Pop-Case gemacht, wo es um K-Pop geht. So, das ist ja auch eine Grundaufgabe von Agenturen, immer zu identifizieren, wie komme ich in unterschiedliche Zielgruppen rein, wie verstehe ich die oder was sind gerade Trends. So, solche Kampagnen zu entwickeln, liegt im Endeffekt bei dem Kampagnenteam. Dann gibt es ein AOC-Team, Always-On-Content-Team. Das sind die SpezialistInnen, primär aktuell, wenn es um soziale Netzwerke eigentlich im Kern geht. Also Instagram, Facebook, das ist nämlich immer noch nicht tot, TikTok und Co., dass man dafür den bestmöglichen Content für Unternehmen produziert. So, und das auch nicht nur im Sinne von, wir packen jetzt was drauf und wir vergessen, was ist und was war, sondern mit aktivem Community Management, mit einem Rausgehen, auch auf anderen Profilen kommentieren, so mit mal schnell eine Videoproduktion machen. Ich habe das vorhin schon so angerissen mit so wirklich TikTok-First-Content und sowas, den man dann produziert. Dafür musst du nur SpezialistInnen haben, die wissen, was ist heute der Trend, was sind heute die Themen. Gibt es interne Channels, wo man sich drüber austauscht und dann schnellstmöglich dafür Content produziert, um darauf aufzuspringen und sowas, ne? Auch einer der Teilbereiche. Und ein dritter Bereich im Kreationsfeld, und wir bewegen uns immer noch nur, in Anführungsstrichen, in dem Bereich von, ganz flapsig gesagt, wir produzieren bunte Bilder, ist das Thema Performance, also wirklich hart in Richtung Sales-Kommunikation zu machen, weil das schon nochmal anders ist, als eine Kampagnenplattform zu bauen, ist es wirklich absolute Low-Funnel-Kommunikation zu machen, die auch einfach SpezialistInnen braucht, die wissen, wie funktionieren solche Werbemittel am besten. Und das treibt uns gerade um. Diese Teams haben wir jetzt gerade gebaut unter dem Dach der Kreation, das aber immer eingebettet, und ich bin natürlich auch in meiner Vergangenheit sozusagen, komme ich stark aus so einem Beratungsansatz natürlich irgendwie auch, ist eingebettet in die Beratung. Die besteht dann aus klassischem Gewerk wie Projektmanagement, also das Rückgrat einer jeden Agentur, damit finanziell alles läuft und sich alle so ein bisschen orchestriert irgendwie bewegen können, so gut man das denn in Agenturen gehandelt kriegt. Und Strategie im Endeffekt, die Marke macht, Kampagnenarchitekturen macht, das Gesamtwerk orchestriert, dass das Bestmögliche rauskommt, die besten Insights rauspoolt und so weiter. Und dann aber nochmal, und es ist egal, ob man das bei uns einkauft oder nicht, ist es, dass wir Media in-house machen. Von Strategie, manchmal gibt es so Kunden, die machen so Cherry-Picking und kaufen nur von uns Strategie ein und lassen dann die Exekution eine andere Agentur machen. Ich habe es lieber immer ganzheitlich, weil wir dann auch dichter an den Zahlen sind, die Ergebnisse haben und damit die Kampagnen besser auswerten und schneller lernen können. Aber es geht von Strategie bis hin zur Exekution. Aber egal, ob du das einkaufst als Media, es ist immer fester Bestandteil, dass diese Menschen in den Projekten involviert sind, damit du pro Touchpoint die besten Wirkungsmechaniken erkennst. Weil du brauchst diese mediale Touchpoint-Kompetenz auch. Das heißt, die Dinge, die dann die Agentur verlassen ist, selbst wenn es eine andere Media-Agentur macht, sind dann eigentlich schon bestmöglich so gestaltet und funktionieren so in dem Gesamtspiel, dass du eine erfolgreiche Kampagne rauskriegst. So, das hat uns gerade viel umgetrieben und seit, ich glaube, einer Woche oder sowas sind wir in einer ersten Beta, in der wir jetzt so arbeiten. Ist noch ziemlich frisch und wir sehen aber jetzt schon, dass die Leute darin aufgehen, weil sie in ihren Disziplinen viel mehr in die Tiefe gehen können.
Habt ihr denn die bestehende Kreation, ich sag mal, danach aufgeteilt, zugeteilt, konnten sich die Leute melden? Habt ihr dann festgestellt, oh, hier haben wir Lücken, das müssen wir extern neu besetzen, neue Kompetenzen reinholen?
All das gab es quasi. Also im Endeffekt genau all das sozusagen. Es gab Leute, die sich freiwillig gemeldet haben. Man schaut natürlich, wo passen einige Leute am besten in der Wahrnehmung auch am besten rein. Und es gibt aber auch den Fall, dass wir punktuell neu hiren müssen und mussten für unterschiedliche Disziplinen. Mhm. Und nicht alle Disziplinen sind ja auch gleich ausgelastet. So, also auch gerade, wenn wir über Performance sprechen, ist das noch ein Feld, wo wir noch stärker aufbauen wollen. Da sind schon Leute beschäftigt, die sind aber gemessen an der Stärke an Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sind es weniger als in den anderen Teams. Aber es ist natürlich auch etwas, wo wir gerade auch über andere Vergütungsmodelle auch nochmal nachdenken können mit Unternehmen. Weil du da halt viel, viel dichter an der Wirkung bist.
Ja, also, erzähl mal, genau. Das heißt, ihr seid da performancebasiert unterwegs oder könntet euch vorstellen?
Genau, können wir uns vorstellen. Es gibt unterschiedliche Mischvarianten und dann natürlich auch nochmal in der Mischung mit Media zum Beispiel. Aber du kannst natürlich dort viel, viel besser diesen Performance-Gedanken pflegen im Sinne von auf eine Wirkung werde ich vergütet sozusagen. Und da gibt es dann unterschiedliche Varianten, die da denkbar sind und auch unterschiedliche Varianten, die schon im Einsatz sind. Es ist aber auch jetzt nichts komplett Ungewöhnliches. Es gibt im Endeffekt bei uns Kunden, die ganz normal auf Stunden bezahlen. Es gibt welche, die für Pakete bezahlen. Und es gibt welche, die im Endeffekt auf einen Performance-Wert bezahlen. Also es ist natürlich sowas denkbar wie das, was man auch dann bei den Social-Media-Media-Agenturen zum Beispiel sieht, dass man einfach sagt, man macht einen kompletten Cost-per-Lead-Deal oder sowas. Oder man garantiert andere Dinge. Oder eine Mischkalkulation dazwischen mit, man zahlt ein Fixum und es gibt eine provisionsabhängige Vergütung. Da ist noch ziemlich viel möglich.
Und sag mal, Per, mit Blick auf, ich sag mal, all dein Wissen, was du jetzt mitbringst aus gerade sozusagen, also du hast ja all das gesehen, was wir anderen Agenturen nie sehen können, nämlich die Themen der anderen, die Kunden, die Unterschiedlichkeit, immer alles sozusagen auch mit Fokus auf die digitalen Plattformen. Was sagst du, was werden jetzt nicht vielleicht heute, nicht vielleicht morgen, aber was werden so Felder sein, an die ihr ran müsst, ran wollt, mit denen ihr euch wirklich auch im Zuge der Transformation intensiv beschäftigen wollt, um dauerhaft zukunftsfähig zu sein? Das vielleicht nochmal so zum Ende hin als größeren Ausblick.
Total. Also da gibt es ehrlich gesagt sehr, sehr viele Themen sozusagen. Und das ist auch das, wofür ich natürlich auch nochmal gekommen bin, als jemand, der mit so einer externen Brille und so einer Weitsicht da irgendwie, also was heißt Weitsicht, nicht, dass sie ja kurzsichtig wären, aber mit anderen Themen und mit einer breiteren Sicht ist eigentlich das bessere Wort, das ist auch Teil der Rolle ranzugehen. Da gibt's viele Themen. Ich finde, eins ist natürlich, an dem keiner vorbeikommt, ist, KI wird uns alle challengen, so an vielen Stellen. Da finde ich aber eine Diskussion, die aktuell gerade gar nicht so sehr stattfindet, das finde ich, ist die spannendste noch. Auch da wieder die Wirkungsdiskussion. Ich klinge wie so ein richtiger BWLer eigentlich, wenn ich das immer sage. Aber wir reden immer davon, dass Menschen irgendwo vorsitzen, etwas so gut prompten, dass etwas Schönes dabei rauskommt, was diesem einen Menschen gefällt. Das ist im Endeffekt nichts anderes als Photoshop sehr gut zu bedienen. Jetzt sehr platt gesagt, weil wir ein Tool benutzen. Was da aber fehlt, ist eigentlich die Wirkungsparameter. Weil eigentlich müsste ich ja sagen, was ist denn das, was bei den Menschen eine Marke besonders positiv platziert? Oder was am besten ein bestimmtes Produkt abverkauft? Und daraus müsste ja eigentlich das Bestmögliche kreiert werden von einer generativen KI zum Beispiel. Genau wie der Einsatz von KI im Projektmanagement, im Kalenderpflegen oder sonst was. Also es gibt so viele Möglichkeiten, über die wir irgendwie in der Branche gerade zu wenig sprechen. Das ist sicherlich ein Thema, wo man sich wirklich eine gute Perspektive drauf haben muss. Ich glaube, man muss jetzt auch nicht gestresst sein, wie bei vielen anderen Themen, dass es alles super schnell geht und dass es alle einen sofort überholt. Weil wie bei allen anderen guten Themen wird vieles davon auch einfach integriert. Schauen wir uns was wie Microsoft Copilot und Co. an. Also es geht ja auch schnell in die Tools im Endeffekt über. Und wenn man sich auch anschaut, was bei Adobe und so passiert, ist es ja ähnlich. Das ist sicherlich etwas, was uns challenged. Ich finde, was auch zukunftswichtig ist, und das ist, du bist ja auch zum Beispiel GWA-Mitglied, wir sind es auch seit kurzem, ist viel mehr partnerschaftlich in der Branche die wichtigen Themen identifizieren und darüber sprechen. Sei es Wirkung, sei es Pricing und sowas. Deswegen sind wir auch im BVDW zum Beispiel. Und sozusagen, ich glaube, in dieser Verbandsarbeit und diesem Schulterschluss, um gehört zu werden, was wirklich die relevanten Themen sind, da steckt viel drin. Und wir haben immer an allen möglichen Stellen das Thema Fachkräftemangel. Ich finde auch das Thema Ausbildungsplätze anzubieten, Menschen auszubilden, junge Menschen an die total spannende Branche heranzuführen, finde ich enorm wichtig. Da dann aber auch aktiv zu sein, bei sowas wie Hamburg School of Ideas zum Beispiel, wo wir dann aktiv sind. Ich finde das wichtig, weil häufig habe ich so den Eindruck, dass bestimmte Marktteilnehmende immer so ab Intermediate sich sozusagen immer alles schnappen und suchen. Und ich finde, das ist auch das, was für mich nochmal so ein ganz anderer Punkt der Nachhaltigkeit und auch dieses InhaberInnen geführten oder hanseatische Kaufleute oder sowas sozusagen, in dem Kosmos würde ich das alles verorten, dass man auch eine Verantwortung hat, dass genügend Menschen an diese Branche rangeführt werden, ausgebildet werden, dass wir als Branche einen Schulterschluss haben auf vielen Themen. Und das finde ich ist auch noch ein mega relevantes Thema, so auch für jetzt und als auch für die Zukunft. So, und das betrifft jetzt uns als Agentur direkt weniger, aber ich finde insgesamt als Branche wichtig. Und ich finde die Haltung auch einfach wichtig zu zeigen, was für ein großartiger Job das eigentlich ist und was man im Endeffekt alles bewirken kann. Wichtiger denn je, dass man Menschen klar macht, was Kommunikation alles bewirken kann gerade. Wie gesagt, vorhin schon volkswirtschaftliche Seite, aber die gesellschaftliche Seite ist gerade aktuell.
Ich wollte gerade sagen, das Schöne ist ja, du bist ja gar nicht der BWLer-Onkel, den du, wie du dich eben selbst genannt hast, sondern diese Wirkungsdiskussion hat ja diese beiden Facetten, ne? Einerseits die wirtschaftliche, es geht darum, echte Wirkung für die Unternehmen zu erzielen, um das Ergebnis zu verbessern, und die gesellschaftliche, die ja auch gerade nicht klein ist, immer größer wird, so Initiativen gerade im Sinne von Schulterschluss, Verbündete wie CSR von Sven, Daniel und Co. sind ja auch ganz, ganz wichtige Beispiele für diesen Weg, den wir da gehen können. Und ich glaube, das hat auch wiederum eine hohe Anziehungskraft auf Talente, die über so ein Thema wieder mehr sehen, was wir eigentlich, welche Kraft von Kreativität und Kommunikation ausgehen kann. Und das ist auch die Herausforderung für Agenturen, zu sagen, wir können uns jetzt ja auch nicht ausschließlich auf Haltungsthemen werfen, weil am Ende auch wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Aber es geht, glaube ich, um eine gute Balance für alle Beteiligten. Und deswegen, ich liebe das Thema Wirkung. Ich liebe das, Peer, dass du das aufgegriffen hast, als jemand, von dem ich weiß, wie sehr er auch Kreation liebt. Und insofern ist das ein toller Beweis, dass das Hand in Hand geht. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude beim Umkrempeln. Ab jetzt geht das ja mit auf deinen Nacken. Genau. Und einen ganz, ganz tollen Weg für Larette.
Vielen lieben Dank dir, Kim.